Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Es ist zwar Feiertag überall in Deutschland, Ostermontag, aber das hält uns nicht davon ab, auch an diesem Tag auf den Handball zu schauen. Schön, dass ihr mit dabei seid bei Episode 380 von Kreisab. Ihr merkt an dieser Zahl, wir gehen steil auf Episode 400 zu. Das wird dann irgendwann im Herbst der Fall sein, aber aktuelle Themen gibt's natürlich auch. Und das ist unter anderem das Spitzenspiel in der Frauenhandball-Bundesliga zwischen dem Thüringer AC und Borussia Dortmund. Darüber spreche ich im zweiten Teil der heutigen Ausgabe mit Isabel Klein, mit der ich das Spiel kommentiert habe am Ostersonntag. Und im Interview der Woche zu Gast ist Florian Riedmüller. Er ist tätig an der FH in Nürnberg und beschäftigt sich ausführlich mit dem Thema Marketing und auch Marketing im Handball. Das ist sehr interessant, was er zu sagen hatte. Das solltet ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen. Ich fand es unfassbar spannend. Also nehmt euch die Zeit dafür. Das Gespräch ist locker mal 25 Minuten lang. Der ein oder andere könnte jetzt sagen, ist aber ein trockenes Thema. Nein, ich glaube überhaupt nicht. Für alle, die sich für Handball begeistern und hier reinhören, glaube ich, das ist definitiv etwas, da solltet ihr euch die Zeit unbedingt für nehmen. Und ihr solltet euch die Zeit auch nehmen für den ersten Teil der heutigen Ausgabe, in dem ich Erik Eggers von Handball Insight begrüße. Moin Erik.
Hallo, ich grüße aus dem hohen Norden.
Wir sprechen nicht über die komplette Aktualität, sondern über ein Thema, das ihr in eurer neuen Ausgabe auch beleuchtet. Und das ist etwas, was wir ja schon mal ein bisschen besprochen haben. Vor ein paar Monaten war das der Fall im vergangenen Jahr. Die Hörer werden sich erinnern und du mit Sicherheit auch. Da haben wir über Handball und Saudi-Arabien gesprochen. Und es gibt eine Meldung, die habt ihr vergangene Woche veröffentlicht, dass beispielsweise der Super Globe nicht mehr in Saudi-Arabien ausgetragen werden soll. Und damit beschäftigen wir uns heute. Und was das alles für Konsequenzen hat, denn das sind mehr Konsequenzen, als wir uns vielleicht ausmalen. Und deswegen habe ich gedacht, sollten wir darüber auf jeden Fall sprechen. Also zunächst mal, das ist ja die eine Meldung, Erik, Saudi-Arabien sagt, den Super Globe, den tragen wir nicht mehr aus. Das haben sie jetzt seit ein paar Jahren gemacht. Das wurde von vielen kritisch gesehen. Wie bewertest du diese Meldung erstmal?
Ja, das ist eine Meldung, die doch einigermaßen überraschend kam, weil der Vertrag der Saudis mit der IHF, die ja die Clubweltmeisterschaft veranstaltet, noch nicht ausgelaufen war. Das heißt, das Turnier für dieses Jahr, was ja für Ende September bis Anfang Oktober terminiert ist, sollte von den Saudis gemacht werden. Das war vereinbart fest. Und insofern kommt diese Meldung doch schon einigermaßen überraschend für mich. Und sie stürzt natürlich dann den Weltverband auch doch in einigermaßen irritable Schwierigkeiten, weil es natürlich nicht so einfach ist, jetzt innerhalb von ein paar Wochen eigentlich einen neuen Standort zu suchen.
Vielleicht blicken wir mal kurz auf die Historie des Super Globes, ausgetragen zum ersten Mal 1997 in Wien, dann hat es wieder ein paar Jahre gedauert, 2002 in Doha, 2007 in Kairo und ab 2010 im jährlichen Rhythmus in Doha bis 2018 haben die Kataris das durchgezogen und dann ist Saudi-Arabien, ich will nicht sagen eingesprungen, sondern hat sich überlegt, Handball ist für uns eine interessante Sportart, 2019 dann in Dammam und danach 2020 aufgrund der Pandemie nicht ausgetragen, in Jeddah 2021 und nochmal zweimal jeweils 22 und 23 in Dammam. Ich weiß, dass dieser Wettbewerb generell kritisch gesehen wird. Bennett Wiegert hatte sich aber nach dem Magdeburger Sieg dann auch beim letzten Turnier nochmal dazu geäußert und hat gesagt, das ist natürlich für die Mannschaften, für die kleinen Mannschaften, die daran teilnehmen, eine große Sache, beispielsweise gegen Barcelona zu spielen oder eben gegen den SC Magdeburg. Also sollten wir vielleicht nicht unterschätzen, welche Bedeutung das hat für die Vereine, die sonst nie in der Lage sind, gegen die ganz Großen zu spielen.
Ja, ich sehe die Veranstaltung auch nicht wirklich kritisch. Ich glaube, die sollte ihren Platz haben im Kalender. Und dass Wiegert das so sieht, da bin ich eigentlich bei ihm. Und natürlich muss man auch sehen, dass der SC Magdeburg von diesen Turnieren auch finanziell sehr profitiert hat. Also ich habe mich mal länger unterhalten mit Marc-Hendrik Schmidt, dem Geschäftsführer des SCM, darüber. Und der ließ doch durchblicken, dass nach den beiden Siegen in Saudi-Arabien der SCM auch Möglichkeiten hatte, eben in neues Personal zu investieren. Das heißt, die Prämie von ungefähr, glaube ich, $400.000 konnte man eben in den Kader investieren. Und das hat den SCM doch für die Planung viel erleichtert und ja auch den gewünschten Erfolg für die Zukunft gehabt, muss man sagen. Also insofern, dieser finanzielle Aspekt spielte auch eine Rolle. Das wird natürlich jetzt womöglich anders werden, weil es natürlich nicht so leicht ist, für die IAF dort einen Veranstalter zu finden, der mit Leichtigkeit irgendwie solche Prämien auszahlen kann.
Nicht nur das, sondern man muss auch einen vernünftigen Spielort finden. Nun ist das so, Saudi-Arabien wird sehr, sehr kritisch gesehen in der westlichen Welt. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so ausdrücken. Und ja, deswegen hat der ein oder andere gesagt, muss das denn unbedingt da stattfinden? Vorher Katar wurde auch schon kritisch gesehen. Aber vielleicht müssen wir mal ein bisschen weiter zurückschauen. Als Katar damals angefangen hat, sich für große Turniere zu bewerben und die ausgetragen hat, und damit meine ich nicht nur die Handball-Weltmeisterschaft, haben sie ein konkretes Ziel verfolgt, nämlich eine Fußball-Weltmeisterschaft auszurichten. Das haben sie 2022 gemacht und sie haben sich ja auch, ich will nicht sagen, aus dem Handball mehr oder weniger zurückgezogen, aber ich habe den Eindruck, dass Katar im Handball nicht mehr so präsent ist, wie das vor 6, 7 oder 8 Jahren der Fall gewesen ist. Wie gesagt, Super Globe tragen sie nicht mehr aus, die Weltmeisterschaft 2015 haben sie damals ausgetragen und da gab es dann natürlich, wie gesagt, das Ziel, 2022 dann die Fußball-WM austragen zu dürfen. Aber die Saudis, die haben jetzt die Fußball-Weltmeisterschaft, die Ausrichtung. Das ist das große Thema gewesen. Und sie brauchen jetzt die anderen Sportarten nicht mehr. Liege ich da mit meiner Vermutung richtig?
Ja, ich glaube, das kann man so sehen. Wobei sie ja formal die Weltmeisterschaft noch nicht erhalten haben. Nur die Welt, die Fußballwelt davon ausgeht, dass sie die Weltmeisterschaft bekommen werden. Aufgrund der Vergaben, die vorher passiert sind. Also insofern kann man das tatsächlich so sehen. Also ich glaube, da spielen auch andere Dinge eine große Rolle. Das hat einfach auch mit der Konzentration auf das Wesentliche zu tun. Die Saudis sind ja auch nicht nur im Fußball unterwegs, sondern auch viel im Profigolf. Da fließen ja teilweise unfassbare Summen. Also alleine John Rahm, der frühere Weltranglistenerste, soll ja für seine Unterschrift bei der LIV-Tour, die ja von den Saudis bezahlt wird und organisiert wird, 600 Millionen US-Dollar kassiert haben. Ja, also das ist das Dreifache des Umsatzes der Handball-Bundesliga im Jahr. Mehr als das Dreifache. Und dann haben wir da noch die Tennistour. Da soll es ja angeblich auch ein Angebot über 2 Milliarden US-Dollar geben. Und Tennis und Golf und Fußball sind natürlich drei global wirklich starke, strahlende Sportarten, also die wirklich in jedem Winkel der Welt die Leute interessieren. Und das kann man für Handball nicht sagen. Und das ist eben das große Problem des Handballs, des Welthandballs, das jetzt eben auch für Saudi-Arabien, glaube ich, eine große Rolle spielt. Die sehen, glaube ich, nicht, dass man mit einer Handball-Weltmeisterschaft, für die sie sich ja auch zumindest bewerben wollten, laut Weltverbandspräsident Hassan Mustafa, einen ähnlichen Effekt erzielen kann wie eben mit diesen Sportarten Tennis, Golf oder Fußball.
Also, da haben wir eine kleine Erklärung zumindest dafür, warum Saudi-Arabien sagt, wir brauchen den Super Globe nicht mehr. Und wir haben damals darüber diskutiert, Erik, dann ging ja auch André Gomez nach Saudi-Arabien, um dort viel Geld zu verdienen. Er ist längst wieder weg und das war im Prinzip, ja, jetzt mehr oder weniger, wie soll ich es ausdrücken? Sie haben den Handball benutzt, kann man das so extrem sagen oder gehe ich da ein Stück zu weit mit?
Ja gut, sowas spielt natürlich immer eine Rolle in vielen Ländern, die den Sport fördern, dass das Prestige eine große Rolle spielt. Natürlich will man dadurch gewinnen, das war ja beim Katar auch nicht anders der Fall. Oder bei Russland, das 2014 die Olympischen Spiele ausgetragen hat. Also solche Dinge spielen überall eine Rolle. Also die würden übrigens auch eine Rolle spielen für den Fall, dass sich Deutschland wieder für Olympische Spiele bewerben will. Das trifft jetzt nicht nur auf Autokratien zu und auf solche fragwürdigen Diktaturen, sondern auch auf demokratische Systeme. Das spielt im Sport schon immer eine Rolle, auch historisch. Das finde ich auch, das darf man gar nicht vorwerfen. Aber man muss eben sehen, dass der Handball in diesen Ländern eben nicht so eine große Rolle spielt. Das ist für mich der entscheidende Punkt, über den eben auch der Handball nachdenken muss, aus meiner Sicht. Wenn jetzt solche Länder wie Saudi-Arabien sich aus dem Handball zurückziehen.
Lass uns direkt über die Konsequenzen sprechen, weil das erste Ding ist ja, es braucht einen neuen Austragungsort. Wo könnte der Super Globe in Zukunft stattfinden? Die Reisen nach Saudi-Arabien waren für die europäischen Teilnehmer machbar, also keine so unendlich große Distanz. Was glaubst du, wäre denn ein sinnvoller Austragungsort? Was würde dem Handball helfen? Was kommt in Frage deiner Meinung nach?
Ja, aus meiner Sicht müsste das ein Standort sein, an dem der Handball zu entwickeln ist noch. Also mein Favorit ist eigentlich London, dass man das in London macht. Das ist für die meisten Mannschaften dann relativ gut zu erreichen, vor allem für die europäischen Topclubs. Ein anderer Standort könnte auch irgendwo in den USA sein, dort, wo viele Polen oder polnische Einwanderer ansässig sind, beispielsweise in Chicago, aber es könnte auch im Nordosten, in Boston zum Beispiel der Fall sein. Und ja, das größte Problem ist aber die Finanzierung. Ja, diese Veranstaltung kostet ungefähr 1 Million Euro, muss man wahrscheinlich sagen, ungefähr überschlagen. Und dann wird man sehen, wer bereit ist, sowas auszugeben. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass gerade der US-Verband 1 Million Dollar oder 1 Million Euro für sowas ausgeben würde. Das ist eigentlich das Interessante jetzt an diesem Rückzug der Saudis, also wie da der Weltverband beziehungsweise potenzielle Interessenten mit diesem Punkt umgehen.
Ja, das finde ich auch. London hast du jetzt gerade in den Raum geworfen. Wir wissen, dass in Großbritannien Handball eigentlich gar keine Rolle spielt. Und das ist aber gleichzeitig ein sehr wichtiger Markt für den Sport an sich, weil Sport in Großbritannien natürlich eine ganz, ganz große Rolle spielt. Nicht nur der Fußball, Rugby ist groß, Tennis ist groß, Golf ist groß und so weiter und so fort. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass London eine sehr, sehr gute Idee wäre. Du hast ja auch schon gesagt, für die Mannschaften ist relativ einfach, dorthin zu kommen. Aber auch der englische Verband, der schwimmt ja nicht in Geld.
Nein, überhaupt nicht. Das müsste dann wahrscheinlich die IHF in die Hand nehmen oder irgendwelche Sponsoren. Also die sagen, das ist jetzt ein Standort, der uns interessiert. Solche Sponsoren sind ja auch zum Beispiel in den USA ja durchaus da. Also der Präsident oder CEO des amerikanischen Verbandes kommt ja aus Schweden und hat einen relativ großen Konzern geführt. Da gibt es schon Verbindungen, das wäre schon möglich. Ja. Dass in England der Handball auch keine Rolle spielt, hat ja historische Gründe. Handball ist ja eine sehr, sehr junge Sportart oder vergleichsweise junge Sportart und ist ja erst eigentlich in den 20er Jahren entwickelt worden in Deutschland und in Österreich und in Rumänien dann später. Und zu diesem Zeitpunkt waren ja andere Sportarten, die du gerade aufgelistet hast, wie Rugby und Fußball und Tennis und Golf, die waren alle ja schon entwickelt, ja teilweise als Profisport schon. Und da kam der Handball zu spät, wenn man so will. Ja, sozusagen der Raum des Sports war schon ausgefüllt in diesen angelsächsischen Ländern. Das betrifft ja nicht nur Großbritannien, sondern eben auch den gesamten angelsächsischen Raum. Und insofern ist das heute noch so eine Art, wie soll man sagen, Diaspora des Handballs. Und wäre deswegen aus meiner Sicht eben ein sehr interessanter Standort, um den Handball da auch so ein bisschen bekannter zu machen.
Das Gute wäre natürlich auch, es ist eine richtig große Stadt. Das heißt, vielleicht würde sich der ein oder andere zum Handball verirren, auch wenn das jetzt ein bisschen negativ klingt, der sonst gar nicht damit in Berührung kommen würde. Aber gut. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, Erik, und das ist auch interessant, weil als wir das letzte Mal über diese Thematik gesprochen haben, sprich Saudi-Arabien und der Handball, da gab es ja auch das Gerücht, dass Saudi-Arabien eventuell den nächsten IHF-Präsidenten stellen könnte und so weiter. Jetzt ziehen sie sich also mehr oder weniger aus dem Handball zurück. Und das bedeutet gleichzeitig auch, sie ziehen ihre Bewerbung für die Austragung einer Weltmeisterschaft zurück. Und das hat wiederum ganz, ganz andere Konsequenzen, bedeutet im Endeffekt die Weltmeisterschaft 2029, die ausgetragen wird gemeinsam von Deutschland und Frankreich, wird eben genau von diesen beiden Ländern ausgetragen und nicht 2031. Das wiederum hat zur Folge, dass Deutschland zwei Weltmeisterschaften hintereinander ausrichten wird, auch wenn es 2029 halt nur die Hälfte der Spiele betrifft. Aber trotzdem, ich glaube, das ist ungesund für den Sport. Was denkst du denn?
Ja, das ist eben ein Symptom dafür, dass der Handball in nicht vielen Ländern wirklich so populär ist und die Strukturen so ausgefeilt sind, dass eben Weltmeisterschaften dort stattfinden können. Ich sehe das ganz genauso. Das ist eigentlich eine Katastrophe für die Sportart. Wenn jetzt diese Weltmeisterschaften eigentlich nur noch in Frankreich, Deutschland, Polen und in Skandinavien ausgetragen werden können. Am Ende führt das zum Untergang dieser Sportart, ja, mittelfristig aus meiner Sicht. Dafür gibt es viele Beispiele, auch wenn man zum Beispiel den Feldhandball sich anguckt. Irgendwie, der wurde ja auch danach in den 60er Jahren nur noch in 5, 6, 7, 8 Ländern gespielt und starb dann irgendwann, ja. Also es gab dann die Agonie dieser Disziplin des Handballs. Und da muss sich der Handball wirklich große Gedanken machen, wie man das aufbricht. Die Idee, das aufzubrechen, die gibt es eigentlich schon seit den 1960er Jahren, als der Handball ja alles daran setzen musste, zumindest wieder olympisch zu werden. Damals ist ja der US-Verband dann auch gegründet worden, 1962 aufgenommen worden in den Weltverband IHF. Aber eigentlich sind alle Bemühungen, dann den Handball zum Beispiel in den wichtigsten Sportmarkt in den USA populär zu machen, immer grandios gescheitert. Und auch das, was jetzt in den letzten Jahren da passiert mit der Entwicklung des Handballs, die ja auch die Topclubs aus Europa mit vorantreiben, das ist natürlich nicht so, dass der Handball da wirklich vorangekommen ist, sondern das sind wichtige Bemühungen, die natürlich jetzt vor Los Angeles 2028 bei den Olympischen Spielen auch eine Rolle spielen. Aber es wird am Ende nicht dazu führen, dass der Handball wirklich auch nachhaltig erfolgreich sein wird in den USA. Da ist der Stein des Weisen noch nicht gefunden.
Hast du Lösungsansätze? Wie würdest du denn das Ganze angehen? Ich glaube, das ist natürlich unfassbar schwierig, weil es viele große Märkte gibt, wo andere Sportarten, wir haben das eben ja erklärt, bereits dominieren. In den USA sind es die Sportarten Basketball, American Football, Baseball, die da ganz, ganz groß sind und dem Handball natürlich gar keine Lücke lassen, wo er irgendwie reinstoßen könnte. In Südamerika überschattet der Fußball alles. Von Afrika möchte ich gar nicht erst sprechen. Das ist sowieso ein schwieriges Thema, weil die finanziellen Mittel da einfach gar nicht zur Verfügung stehen. Dann kommt es natürlich noch dazu, wie sieht das aus? Ja, also hat man da überhaupt Hallen zur Verfügung und so weiter? Dann das Klima, auch ein Thema. In Asien sind beispielsweise die Rückschlagsportarten sehr, sehr groß. Tischtennis, Badminton spielen eine extrem wichtige Rolle. Also wo würdest du ansetzen mit der Idee oder dem Gedanken, wir müssen den Handball globalisieren?
Ja, ich habe da jetzt auch nicht irgendwie den super Rat für alle Funktionäre des Welthandballs, wie man das irgendwie am besten machen sollte. Ich finde nur, dass man das diskutieren muss, dass auch Funktionäre wie die Manager der Handball-Bundesliga und führende Funktionäre in den Dachverbänden, also Frankreich, Schweden, Deutschland, Dänemark, in der Pflicht sind, sich darüber Gedanken zu machen, weil es eben sonst mittelfristig zum Schaden der Sportart sich entwickeln wird. Also es gibt natürlich schon Ansätze, auch finanziell mehr zu machen. Man muss ja sehen, dass der Weltverband IAF aufgrund seiner hohen Einnahmen aus dem TV-Rechtebereich auf ungefähr 200 Millionen Schweizer Franken sitzt, wenn das nicht sogar schon eine Viertelmilliarde ist. Da fragt man sich natürlich, warum wird dieses Geld nicht investiert in den Sport? Ja, das sind so Gedanken, die mir dann sofort in den Kopf schießen. Das finde ich schwierig und das liegt natürlich dann aber auch in der Macht der Funktionäre und Manager des Handballs, eben auf den Weltverband einzuwirken, dass man da ein bisschen risikofreudiger wird.
Es muss sich also ein bisschen was tun. Die Basketballer, also der Europäische Verband, ist den Weg gegangen, den viele vielleicht in Europa kritisch sehen, und die splitten ihre Eurobasket. In der Regel wird die in 4 Hauptstädten ausgetragen oder ich sag mal in 4 großen Städten, in 4 Vorrundengruppen. Jetzt gibt's beim Handball natürlich bei der EM mittlerweile 6 Vorrundengruppen. Wäre das eine Idee zu sagen, man splittet das noch mehr auf bei der EM, damit man zumindest innerhalb von Europa mehr Länder bedient? Ich meine, der Hintergedanke ist ja generell sowieso schon, dadurch, dass sich mehr Mannschaften qualifizieren, dass Fördertöpfe in den einzelnen Ländern aktiviert werden können und auch diese Gelder dann in den Handball fließen und nicht nur in andere Sportarten. Ist das ein Ansatz?
Ja, aus meiner Sicht schon, obwohl das natürlich auch schwierig ist, wenn man sich so Dinge wie den Klimawandel dann auch, wenn man darüber dann gleichzeitig nachdenkt, also dass dann die Mannschaften da die ganze Zeit irgendwie quer durch die Weltgeschichte fliegen während eines solchen Turniers, ist natürlich auch kompliziert. Ja, wie gesagt, es ist nicht einfach, über sowas nachzudenken und auch wirklich Lösungen zu entwickeln. Ja, also ich bin ja nur Journalist und eigentlich Beobachter der Szene und nicht derjenige, der da große Strategien entwickeln soll oder kann. Insofern bin ich da auch ein bisschen ratlos, wenn ich ganz ehrlich bin. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass, glaube ich, zu wenig darüber nachgedacht wird, den Sport zu entwickeln. Und dass viele immer nur auf ihr eigenes Nest schauen und zu wenig über den Tellerrand hinausblicken.
Machst du dir Sorgen um die Zukunft des Handballs? Das hört sich ein wenig so an.
Was heißt Sorgen machen? Also da ich historisch auch sehr interessiert bin, weiß ich, wie kompliziert das für die Sportart werden kann. Ja, und natürlich gucke ich mir gerne schöne Handballspiele an, auch als jemand, der früher selbst gespielt hat. Und ich würde es natürlich schade finden, wenn die Sportart untergehen würde. Das sehe ich jetzt nicht für die nächsten 10 oder 20 Jahre, aber mittelfristig, finde ich, muss man sich schon Sorgen machen für die Zukunft des Handballs.
Ja, denn wie gesagt, ich empfinde es als schwierig, dass eine WM 2027 komplett in Deutschland stattfindet und 2029 teilweise in Deutschland stattfindet. Das ist doch auch ein enormes Risiko für den DHB, oder siehst du das anders? Weil irgendwann sind die Leute satt. Wir haben jetzt das Jahrzehnt des Handballs. Das ist auch eine super Sache und es sind ja auch unterschiedliche Turniere. Es war jetzt eine EM bei den Männern. Im vergangenen Jahr war es eine Junioren-WM bei den Männern. Es kommt jetzt die Weltmeisterschaft der Frauen 2025 und dann 2027, wie gesagt, die Männer-WM. Aber irgendwann sagen die Leute doch, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr da drauf.
Ja, das weiß ich nicht, ob das wirklich der Fall ist. Also die Begeisterung oder Leidenschaft der Fans in Deutschland oder auch in Dänemark mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Aber ich glaube, dass der DHB die Hallen schon gefüllt bekommt, ja, wenn die Preise nicht noch irgendwie völlig absurd ansteigen, also die Preise für die Tickets. Das ist, glaube ich, nicht das vorrangige Problem, sondern tatsächlich die Entwicklung des Handballs auch in anderen Märkten. Und ich glaube, dass es auch von führenden Managern im Sport so gesehen wird. Also ich glaube, dass das Leuten wie Gerd Butzek, der ja Geschäftsführer der Vereinigung der Topclubs in Europa ist, und auch Frank Bohmann als Liga-Geschäftsführer völlig klar ist, dass man da was tun muss.
Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin generell nicht so der Freund von Turnieren, die in unterschiedlichen Ländern stattfinden. Aber wir merken ja mittlerweile bereits, dass diese Entwicklung nicht mehr aufzuhalten ist. Und wenn wir jetzt ein bisschen über den Tellerrand schauen, ja, was du ja eben auch kritisiert hast, dass das nicht immer der Fall ist, dann glaube ich schon, dass es extrem wichtig ist, dass wir vielleicht diesen Weg gehen. Denn ja, vielleicht kann dann auch irgendwie mal ein Land wie, ja, ich werfe jetzt mal die Slowakei in den Raum, eine Vorrundengruppe bei einer Europameisterschaft in Bratislava austragen, die sich aktuell nicht wirklich in der Lage sehen, Turniere auszurichten. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, damit es eben nicht in Zukunft so ist, dass gefühlt jedes Turnier in Deutschland stattfindet oder in Dänemark beispielsweise, weil auch da sind ja einige Turniere in der Vergangenheit jetzt ausgetragen worden und auch in den nächsten Jahren wird das der Fall sein. Erik, herzlichen Dank für deine Einschätzung zu einem Thema, das schwierig ist, das uns vielleicht auch ein bisschen Sorgen macht, aber ich hoffe, dass die Funktionäre die passenden Lösungen finden und die richtigen Maßnahmen ergreifen. Und wir ergreifen jetzt folgende Maßnahme, die erste Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich geht's weiter mit dem Frauenhandball. Bis sofort. Es kommt jetzt ein bisschen anders als eigentlich geplant, aber ich habe ja vorhin gesagt, wir sprechen über Frauenhandball und das möchte ich natürlich sehr, sehr gerne durchziehen und deswegen, weil meine Expertin an der Seite gleich noch auf eine Feier eingeladen ist, sprechen wir vor dem Spiel von Borussia Dortmund beim Thüringer AC, das wir gleich bei Eurosport kommentieren. Erstmal herzlich willkommen und frohe Ostern, Isabel Klein.
Hallo, servus und natürlich auch frohe Ostern von meiner Seite.
Dankeschön. Und ich habe nichts bekommen tatsächlich an Ostern. Aber gut, aus dem Alter bin ich vielleicht auch raus. Wir sprechen ein bisschen allgemeiner und vielleicht haben wir gleich sogar in der Halbzeitpause noch die Gelegenheit, eventuell auf die ersten 30 Minuten zu schauen. Dann würde ich am Ende nochmal sehr wahrscheinlich alleine darauf blicken, wie das Spiel denn ausgegangen ist zwischen dem THC und Borussia Dortmund. Aber was auffällt, Easy, wenn wir uns jetzt mal generell die Tabelle anschauen und wissen, wie es in den letzten Jahren gelaufen ist. Da war einmal Borussia Dortmund nicht zu stoppen, in der Regel war es aber Bietigheim und der THC hat oft versucht, irgendwie noch die Bietigheimerinnen zu ärgern. Es hat sich etwas getan in der Frauenbundesliga in den letzten Monaten. Der THC ist weit weg von Bietigheim, aktuell vor diesem Spiel gegen Dortmund, nur Vierter in der Tabelle, davor Bensheim und der BVB vorgerutscht auf den zweiten Platz. Was sagst du zu dieser Spitzengruppe, zu der ja auch noch die HSG Blomberg-Lippe gehört, die in Bensheim gewonnen hat? Hätten wir auch nicht mitgerechnet.
Ja, ich glaube, wir haben sie schon hinter dieser Spitzengruppe eingeordnet vor der Saison. Bietigheim, wie erwartet, mit zwei Minuspunkten, überhaupt zwei Minuspunkte zu haben, überrascht uns vielleicht ein bisschen. Aber ich denke, da wird nichts passieren im Titelkampf. Du hast es angesprochen, Dortmund war einfach auch mit sehr viel Verletzungssorgen geplagt. Deswegen war da auch ein großes Fragezeichen dahinter. Der THC wollte einfach da anknüpfen, aber mit Bensheim haben wir auch gesagt, wird die Überraschungsmannschaft der Saison. Und genau das zeigen sie auch. Jetzt hatten sie doch mit diesen drei Wettbewerben zu kämpfen, in denen sie eben noch drin waren, aber haben sich da oben eben wirklich festgesetzt.
Das ist ein paar Monate her, nach dem Supercup, den wir zusammen kommentiert haben, haben wir ja das letzte Mal darüber gesprochen. Damals warst du dir sehr sicher, dass Bensheim eine gute Rolle spielen würde. Machst du das alleine an der Personalie Kim Naitzinavicius fest?
Nein, ich glaube, wir wissen alle, dass im Mannschaftssport nicht eine Person entscheidet. Ich habe damals aber schon gesagt, ich finde, sie ist eine sehr wichtige Spielerin. Also sowohl von der Persönlichkeit her, von der Erfahrung her, von der Ruhe, die sie reinbringt in so eine Mannschaft, die eben auch viele junge Spielerinnen hat, die vielleicht mal überpesen. Das kann sie natürlich auf ihrer Position überragend steuern. Und das macht sie eben auch sehr gut und deswegen stehen sie zu Recht da oben drin.
4 Punkte haben sie geholt in der Gruppenphase der European League, hatten sich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, in der Quali gegen den VfR Oldenburg durchgesetzt, war auch ein bisschen unglücklich. Also ein deutsches Duell da zu haben, ist äußerst ärgerlich. Wer weiß, vielleicht hätten sich sogar beide Mannschaften für die Gruppenphase qualifiziert. Wir werden es nie herausfinden. Hinter dem BVB und Bensheim aktuell ja der Thüringer HC in der Tabelle. Keine Chance gehabt im Viertelfinale der European League gegen Storhamar. Was hat sich aus deiner Sicht verändert im Vergleich zur Vorsaison, wo der THC sehr lange auf einer Welle geschwommen ist?
Na gut, also wenn wir uns die Minuspunkte anschauen, dann sehen wir, dass sie rein von den Minuspunkten her auf Platz 2 stehen würden. Deswegen ist das Spiel heute auch so brisant, dass man wirklich sagen kann, wer bleibt da oben drin, wer bleibt auf dem zweiten Platz, wer beißt sich daran fest. Also ganz, ganz wichtiges Spiel heute eben zwischen diesen beiden Mannschaften. Ich glaube, die European League ist auch nochmal eine eigene Klasse. Also da war auch noch mehr vielleicht Qualität eben da. Sie war natürlich auch sehr enttäuscht eigentlich über die Situation im Pokal. Das heißt, haben sie auch noch mitnehmen müssen. Haben sie in der Runde sehr gut gelöst, international eben dann nicht. Ich sehe sie trotzdem unter den Top 3. Deswegen, ich bin sehr gespannt auf das heutige Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften.
Ich glaube, das ist mehr als nur ein bisschen wegweisend für den weiteren Verlauf dieser Saison. Der THC verliert im Sommer mit Annika Lott, die absolute Schlüsselspielerin. Die geht nach Brest, nach Frankreich. Und übrigens, ich war da gestern und kann sagen, es hat Dauer geregnet gefühlt übrigens. Aber es war ein super Spiel zwischen Brest und Metz im Halbfinale des französischen Frauenpokals. Das war dann schon nochmal, das kann man ruhig offen zugeben, anderes Niveau als in der Bundesliga. Aber Lott geht weg vom THC. Auch die ein oder andere Spielerin, Nicole Roth, die Torhüterin, geht weg. Johanna Stockschläder ist Nationalspielerin, hat offiziell noch gar keinen neuen Verein gefunden. Warum all diese Veränderungen? Also bei Lott kann ich sehr gut nachvollziehen, aber mich wundert es schon ein bisschen.
Ja gut, also erstmal kann ich sagen, es hat in Brest mal die Sonne geschienen, als wir dort waren. Wir hatten jetzt auch mal einen Ausflug dorthin gemacht. Wir haben auch schöne Tage dort erlebt. Liebe Grüße an Annika. Es gibt auch Sonne dort. Aber Spaß beiseite, du sagst es halt, ne? Also für sie ist es einfach der nächste Schritt, absolut zu Recht. Sie überzeugt mit Leistung und deswegen auch diesen Schritt in die Champions League finde ich absolut nachvollziehbar. Gut, und ansonsten ist es natürlich immer so eine Sache. Also es gibt viele Faktoren, gerade für uns Frauen, die bestimmen, wo wir spielen. Das ist zum einen natürlich der Sport, auch wenn da manchmal alles passt, kann es sein, dass es in dem Zweitberuf oder vermeintlichen Erstberuf andere Gründe gibt, die einen wohin hinziehen. Es gibt auch die familiären Gründe, vielleicht eben auch Beziehungen zu Partnern, die vielleicht in anderen Situationen sind. Da spielt immer viel mit rein, dass es nicht nur der Sport ist, der entscheidet. Aber du hast schon recht, Kontinuität hilft natürlich auch einer Mannschaft. Ein gewisser frischer Wind ist auch immer eine Chance aus meiner Sicht.
Ja, du kennst das ja von deinem eigenen Beispiel. Du bist mit deinem Mann Dominik damals nach Nord gegangen, weil er dort bei HSBC gespielt hat und du halt dann in der Frauenmannschaft, also nicht des gleichen Vereins, aber in der französischen Liga. Und vielleicht kannst du da ein, zwei Sachen nochmal zu sagen, weil mir das schon auffällt. Ich habe jetzt einige Spiele in der französischen Frauenliga gesehen und da ist mir aufgefallen, dieser Enthusiasmus von den Tribünen aus, das finde ich sensationell. Das fehlt uns leider in Deutschland ein bisschen.
Ja, es sind sehr viele Sportfans dabei, sehr viele Kinder auch, die manchmal gar nicht, behaupte ich mal, so wichtig finden, wer gewinnt, sondern die finden es toll, wenn da Action ist, wenn sie anfeuern können, wenn sie ihre Klatschpappen haben und sowas. Also das habe ich auch tatsächlich erlebt. In Nantes waren wir auch sehr verwöhnt, also sowohl im Männerbereich als auch im Frauenbereich waren viele handballbegeisterte Fans, viele, die bei beiden Mannschaften mitgefiebert haben. Also wir hatten auch mal eine super tolle Stimmung, also haben wir auch sehr genossen, aber auch, wie du es angesprochen hast, in anderen Hallen, oft sehr kompakte Hallen, aber sehr gute Stimmungen. Also da muss ich dir schon recht geben. Ich persönlich muss auch zugeben, ich habe ja in Buxtehude gespielt hier in Deutschland. Wir hatten auch mal ein tolles Publikum. Wir waren mit über 1000 Zuschauern pro Spiel immer sehr verwöhnt. Und dementsprechend hatte ich diesen Luxus auch hier gespürt, dass da eine tolle Stimmung ist.
Also ich wollte damit nicht sagen, überall in Deutschland ist die Stimmung schlecht, um Gottes Willen. Aber ich finde es halt in Frankreich sehr bemerkenswert. Es fällt extrem auf, wenn man da hinfährt. Es gibt einen Verfolger, haben wir eben auch schon kurz angesprochen, das ist die HSG Blomberg-Lippe. Und die hat in Bensheim gewonnen unter der Woche. Das ist deswegen bemerkenswert, weil, was die meisten Experten wahrscheinlich nicht gedacht haben, ist, dass genau dieses Ergebnis eben zustande kommt. Das heißt, die bleiben an dieser Spitzengruppe dran. Nele Franz verlässt jetzt nach 11 Jahren den Verein. Das ist ein harter Schritt, glaube ich, auch für sie selber. Kannst du das nachvollziehen, wenn der Verein dann sagt, nach 2 Kreuzbandverletzungen ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wir müssen da auch vielleicht sogar aus wirtschaftlicher Sicht eine Entscheidung treffen?
Ja, schwierige Situation, um ganz ehrlich zu sein. Also wir haben Nele im letzten Spiel vor ihrer ersten Verletzung kommentiert. Wir durften leider auch die Verletzung miterleben. Sie wurde gerade geehrt als beste Spielerin der Saison. Und das mit, ich glaube, sie war 19, helfen mir auf die Sprünge. Also sie war ein super junges Mädchen, unfassbares Talent. Und ich glaube eben auch, es ist schon hart für ein junges Mädchen, wenn sowas passiert, sag ich mal. Aber es ist natürlich auch mal eine Chance. Man muss lernen, im Leben kommen Rückschläge. Das ist nicht nur im Sport so, das ist auch im echten Leben so. Und man kann aber wieder weiterkämpfen und kriegt die nächste Chance. Und in dem Fall ist es halt auch ein neuer Verein. In ihrem Fall, die muss ja einfach nutzen, die Chance. Manche Sachen kann man vielleicht auch nicht mal beeinflussen, so wie man es gerne hätte. Und es ist natürlich auch eine Komfortzone, aus der man raus muss. Aber ich glaube da ganz stark dran, dass sie ein Comeback gibt. Und ich glaube auch ganz stark daran, dass sie diese Fähigkeit, die sie hat, diese Kompetenzen auch dann wieder aufs Feld bringt.
Da bin ich auch absolut überzeugt von. Also, wir haben diese, ich sag mal, einer Gruppe ganz vorne mit der SG BBM Bietigheim. Übrigens, ich freue mich sehr auf die Duelle mit Odense in der Champions League. Das wird hochspannend. Ich glaube, sie haben eine kleine Chance, tatsächlich die Dänen zu ärgern. Dann haben wir eine Vierergruppe und dann haben wir ein Mittelfeld mit Oldenburg, Metzingen, Leverkusen und Buxtehude. Die spielen weder um die vorderen Plätze und weder um den Klassenerhalt, weil damit haben sie zum Glück aus ihrer Sicht nichts mehr zu tun. Aber dann gibt es nochmal eine Fünfergruppe, wo Neckarsulm ein bisschen abgeschlagen ist als Tabellenletzter. Da sieht es so aus, als würden sie den Gang in die zweite Liga auf jeden Fall antreten müssen. Aber nur drei Zähler trennen den SV Union Halle Neustadt, Sachsen-Zwickau, den HSV Grefrath und Bad Wildung voneinander. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so ein spannendes Rennen hatten tatsächlich im Kampf. Erstmal um die internationalen Plätze oben, aber auch was den Abstieg angeht, weil ich kann dir aktuell nicht sagen, wer da in der Liga bleiben wird. Kannst du es?
Nein, ganz klar nein. Sie hatten alle auch schon Spiele, wo sie Big Points hätten holen können, die sie im Liegen gelassen haben. Also sie hatten alle schon die Chance, mehr Zähler auf ihrem Pluskonto zu haben. Aber das ist auch die Sache dran, dass man eben manchmal in den entscheidenden Phasen dann gegen Mannschaften spielt, die daran glauben, dass sie gewinnen und schaffen es auch noch zu drehen. Obwohl vielleicht die Qualität vom Spiel es ruhig erlaubt hätte, dass eben auch genau diese Mannschaften die Punkte holen. Das macht es auch so unberechenbar. Auf der anderen Seite auch super spannend natürlich für die Handballfans, weil eben auch genau solche Spiele wahnsinnig spannend dann sind, mal zu verfolgen. Wer kämpft in dem Moment mehr? Wer will den Sieg mehr? Wer hat vielleicht auch das Quäntchen Glück mehr? Und so ist es ja auch spannend, dass nicht nur in der oberen Tabellenhälfte spannend bleibt, sondern eben auch im unteren Drittel, sag ich mal.
Jetzt gucken wir mal, wie viel Expertin du bist. Du gibst jetzt mal eine Prognose ab für das Spiel, was wir ja gleich erst gemeinsam kommentieren werden. Worauf kommt es an und wer wird deiner Meinung nach das Ding gewinnen?
Gute Frage. Also wir hatten im Vorfeld auch kurz drüber gesprochen und THC hat natürlich schon diesen Heimvorteil, der auf jeden Fall ein Vorteil ist. Es wird eine gerammelvolle Halle heute sein, eine Bombenstimmung. Ich glaube schon, dass viele Spielerinnen von Dortmund aber auch die Erfahrung haben, mit sowas schon ganz locker umzugehen und eben auch die Qualität haben. Trotzdem tippe ich heute auf einen ganz knappen Sieg des THCs.
Dann habe ich noch zwei Fragen. Erste Frage, wer ist denn nach zwei Dritteln der Saison für dich die herausragende Akteurin dieser Liga?
Herausragende Akteurin. Na, wir durften natürlich beim Final Four, beim Pokal-Final Four live dabei sein. Und es hat mir schon imponiert, dass Jule Behnke da ein überragendes Spiel gemacht hat. Grundsätzlich gefällt mir natürlich Annika Lotz sehr gut. Also sie hat auch schon viele Spiele im Alleingang entschieden. Also daher fand ich auch eine sehr gute Spielerin. Im Allgemeinen bin ich natürlich ein Typ, der nicht gerne Spielerinnen herauszieht, sondern immer ganz klar sagt, auch Mannschaften. Und da gab es auch so jemanden wie Oldenburg, die wieder eine super Moral auch bewiesen haben, eben im Pokal um Platz 3. Und da könnte man wahrscheinlich einige Mannschaften durchgehen und immer was sehr Positives finden.
Bleiben wir positiv zum Abschluss dieses Teils unserer Aufnahme. Bisschen was musst du noch sagen zur anstehenden Olympia-Qualifikation, dass die deutschen Frauen die EM-Qualifikation schaffen werden, das ist gar keine Frage, aber eine Woche später in Neu-Ulm geht es darum, nach Paris zu fahren, beziehungsweise nach Lille, eventuell, wenn man sich sogar fürs Viertelfinale dann qualifizieren sollte. Was erwartest du von dieser Mannschaft, die Markus Gaugisch dann ins Rennen schicken wird?
Ja, du hast gesagt, also rein rechnerisch ist die EM-Quali noch nicht sicher, aber das ist ein Mathematikspiel mit einer Wahrscheinlichkeit von einstellig. Also daher, das ist nicht das Thema. Olympia-Quali. Also grundsätzlich haben wir die Qualität dazu, einen der ersten beiden Plätze zu holen und damit uns zu qualifizieren für diese Olympischen Spiele. Das ist unbezahlbar. Also ich glaube, jede Spielerin ist sich dem bewusst. Und was mir schon auch bei der Europameisterschaft grundsätzlich imponiert hat, war, dass sie sich nicht in eine Platte gemacht haben gefühlt. Also ich finde schon, sie haben ihre Leistung abgerufen. Und daher bin ich sehr optimistisch, dass sie eben auch diese Plätze holen. Natürlich entscheidet trotzdem auch an solchen Turnieren genau die Tagesform zum richtigen Zeitpunkt, genau das abzurufen, was man kann. Aber wenn du mich jetzt fragst, sage ich, wir sehen uns in Paris im Juli und im August.
Das hoffen wir doch schwer und dann haben wir da auch eine Menge zu besprechen. Erstmal herzlichen Dank, Easy. Es gibt jetzt eine kurze Pause. Mal gucken, womit es gleich weitergeht. Das ist ja das Schöne, dass man, wenn man ein Handballspiel kommentiert, tatsächlich auch mal eine Pause hat. Und die nutzen wir für Kreisab. Äußerst effizient, was Isabel Klein und ich hier machen. für Eurosport parallel unterwegs. Da laufen gerade die Highlights der Flandern-Rundfahrt. Und ich weiß nicht, das letzte Mal, dass ich intensiv Radsport geguckt habe, da war Jan Ulrich noch ungedopt unterwegs. Also du weißt, ist ganz lange her. Aber Spaß beiseite. Offiziell nie gedopt gewesen. Hab letztens übrigens die Doku gesehen bei Amazon Prime. Kann ich jedem empfehlen. Fantastisch gemacht. Interessante Einblicke. Aber wir sind natürlich weiterhin beim Handball. Du hast gesagt, deine Prognose war, der THC wird das Spiel knapp für sich entscheiden. Nach den ersten 30 Minuten führt der THC mit 2 Toren. Warum ist das so?
Ja, sie haben nach anfänglichen Schwierigkeiten gerade im Abschluss sehr gut in ihr Spiel gefunden, eine sehr starke Deckung eben gestellt, haben dann eben auch leichte Tore auch mal über den Gegenstoß gemacht, aber auch vorne mit Kündig meines Erachtens eine sehr gute Spielerin gebracht, eine ganz andere Spielerin, die eben auch über Schlagwürfe kommen konnte und damit zu Recht auch 2 Tore vorne sind.
Borussia Dortmund hatte dann zunehmend Probleme mit der THC-Defensive. Welche Erklärung hast du dafür?
Ja, ich finde, sie haben eben auch viele schnelle Tore am Anfang gemacht, aus der ersten, zweiten Welle oder aus der schnellen Mitte dann eben auch. Und das macht der THC deutlich besser, viel schneller zurückzukommen, im Kopf viel Willenssache eben auch da wieder bereit zu sein, wenn der Angriff auf einen zurollt. Und das machen sie meines Erachtens deutlich besser jetzt in der zweiten Hälfte der ersten Hälfte.
Ich bin sehr gespannt, ob der BVB jetzt wieder zurückkommt. Ich habe eben im Live-Kommentar gesagt, mich hat das sehr an den Auftritt in Metzingen von Borussia Dortmund erinnert. Ich glaube, das war sogar das gleiche Resultat zur Pause. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und dann hat der BVB viel fokussierter, viel besser gespielt. Und am Ende haben sie das Ding gewonnen. Der THC macht das Ganze ohne Annika Lott. Das sollten wir vielleicht nicht vergessen und dazu erwähnen. Ist eine Schlüsselspielerin für diese Mannschaft. Macht mir jetzt wieder ein bisschen Sorgen, was die Olympia-Quali angeht. Müssen wir mal gucken, ob sie dann fit ist, weil dann sollte man auch bei 100% sein. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Bleibst du bei deinem Tipp? Wahrscheinlich. Ist für dich ja jetzt die einfache Nummer.
Die einfache Nummer. Nee, aber auch so momentan vom Gefühl her, finde ich, ist der THC präsenter. Und daher bleibe ich bei meinem Tipp. Knapper Sieg für den THC.
Wir schauen uns an und werden es auch kommentieren und hinterher gucken wir mal, ob wir noch 1-2 Sätze darüber plaudern. Ich weiß, du hast ja einen Termin, deswegen muss ich dich dann schnell entlassen und wir sind schon wieder auf Sendung jeden Moment und dann gucken wir mal, was beide Mannschaften hier so auf die Platte zaubern im zweiten Durchgang. Ja, so ist das, wenn einen die Expertin dann verlässt, weil sie ganz schnell weg muss nach dem Spiel. Die Übertragung der Partie zwischen Thüringen und Dortmund hat dann doch ein bisschen länger gedauert. Deswegen hat mich Isabel Klein ein wenig allein gelassen. Aber eine Analyse der zweiten Hälfte möchte ich euch doch noch liefern. Mit 30-29 hat der BVB am Ende gewonnen und 2 ganz, ganz wichtige Zähler mit nach Hause genommen. Weil wir haben ja zu Beginn darüber gesprochen, wie sieht's aus in der Tabelle der Bundesliga. Und für den BVB sieht es dadurch jetzt richtig gut aus. 4 Punkte Vorsprung auf die HSG Blomberg-Lippe, die auf Platz 5 liegt. Das wäre der erste Platz, der nicht zur Teilnahme an der European League berechtigt. Und selbst wenn der Thüringer HC sein Nachholspiel gewinnen sollte, bleibt der BVB für den Moment vor den Thüringerinnen. Und ja, Dortmund muss noch nach Bietigheim, Dortmund muss noch nach Bensheim, aber sollten sie vielleicht in Bensheim gewinnen und das Hinspiel haben sie auch schon für sich entschieden, dann könnte der BVB allen Unkenrufen zum Trotz tatsächlich Vizemeister werden. Das wäre ein Riesenerfolg und vielleicht sogar die Chance, die Qualifikationsphase in der European League zu überspringen als deutscher Vizemeister. Das war ja beim THC in der vergangenen, beziehungsweise besser gesagt in der aktuellen Saison auch der Fall. Aber ich möchte euch noch ein bisschen erklären, was da eigentlich passiert ist in Bad Langensalza. Im zweiten Durchgang kam eigentlich Thüringen wieder ganz gut rein. Es war ausgeglichen. Auf einmal glich der BVB aus, weil sie im Angriff ein paar Lösungen mehr gefunden haben. Zum Beispiel durch Alicia Stolle. Die hatte ein paar starke Minuten. Als sie dann wieder von der Platte ging, haben andere Spielerinnen übernommen, wie zum Beispiel Carmen Campos oder Lisa Antl, die Nationalspielerin, hat am Kreis eine fantastische Partie gemacht und war aus meiner Sicht der entscheidende Faktor heute, weil bei Thüringen Kerstin Kündig, die Schweizerin, sehr, sehr stark war. Aber Antl konnte als Kreisläuferin noch ein bisschen mehr Einfluss nehmen, hat die Sperren sehr, sehr gut gehalten, hat selber viele Tore erzielt und hat dann hinterher auch im TV-Interview gesagt, dass ja, es natürlich eine Mannschaftsleistung war und in Teilen auch ein glücklicher Sieg. Klar, wenn man mit einem Treffer gewinnt und es gab ja dann nochmal diese letzte Szene, wo Borussia Dortmund auf die Parade von Tess Lieder angewiesen war gegen Kerstin Kündig. Aber es hat gereicht und damit sieht es sehr, sehr gut aus für den BVB im Kampf um die European League Plätze. Also, das soll es gewesen sein zum Frauenhandball. Jetzt gibt es definitiv die letzte Pause in der heutigen Ausgabe und dann gibt es gleich noch ein äußerst interessantes Interview der Woche.
das Interview der Woche haben wir natürlich auch noch für euch. Gar keine Frage. Vorab erst kurz der Hinweis auf patreon.com/kreisab. Wie immer, ihr dürft sehr gerne dieses Format unterstützen mit einem monatlichen Abo, dessen Höhe ihr selber festlegt und auch die Länge. Ihr könnt also sofort kündigen. Ihr könnt mir aber auch gerne schreiben, falls ihr einmalig spenden wollt, eine E-Mail an info@kreisab.de. Und wichtig, folgt uns auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, YouTube, vor allem aber auch bei Instagram. Da ist ein bisschen mehr los als auf den anderen Kanälen. Und ja, ich habe es gesagt, es ist Zeit für das Interview der Woche und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Marketing. Und ich möchte mich herzlich bedanken bei einem Hörer, der ein paar Themen vorgeschlagen hat, die ich jetzt auch aufgegriffen habe. Das ist eines davon. Marketing ist unglaublich wichtig, insbesondere, glaube ich zumindest, für den Handball, der mehr tun muss als andere Sportarten, weil es ist natürlich für die nächsten Jahre sehr, sehr wichtig, vor allem die junge Zielgruppe zu erreichen. Die Handballfans sind im Schnitt ein bisschen älter. Wie das vielleicht funktionieren kann, sagt uns jemand, der sich mit Marketing als Professor beschäftigt. An der FH in Nürnberg ist er zu Hause. Dr. Florian Riedmüller heißt er und den begrüße ich jetzt recht herzlich in der Leitung. Hallo Florian.
Hallo Sascha, grüß dich und schön, dass ich mal was zum Thema Handball sagen kann.
Ich bin sehr gespannt, was du uns zu erzählen hast. Und der Hörer, der hat da auch ein Bild in der Handball-Ecke gepostet, ein großes Plakat, eine Werbung für ein Spiel, das auch schon stattgefunden hat am 9. März. Der HC Erlangen hatte die Rhein-Neckar-Löwen zu Gast und auf dem Plakat zu sehen ist Christoph Steinhardt und Juri Knorr und es steht dort drauf Steini gegen Knorr. Wer hatte die Idee? Weißt du das überhaupt? Hast du damit zu tun gehabt? Warum ist das ein guter Weg? Warum ist es vielleicht kein guter Weg, so auf ein Spiel aufmerksam zu machen?
Also tatsächlich bin ich neutral in der Geschichte. Ich habe damit nichts zu tun gehabt, sondern ich habe mich gefreut, dass ich es gesehen habe. Also an der Entstehung selber habe ich nichts dazu beigetragen. Sondern ich beschäftige mich halt schon seit langer, langer Zeit mit dem Thema Sportvermarktung über alle Wege. Das heißt, es geht um Merchandising, es geht um Ticketing, es geht um, aber eben auch um Spieltagsmanagement. Und du hast ja dieses Thema mit, wie gestalte ich ein Ankündigungsplakat überhaupt immer? Und es gibt ja nicht so eine Regel dafür, sondern traditionell war es halt immer, du hast gesagt, wann ist das Spiel, um welche Uhrzeit und wer ist der Gegner? Also mal ganz platt gesagt, das sind die Fakten, die müssen halt irgendwie mit dabei sein. Und in den letzten Jahren hat es halt über die sozialen Kanäle auch vor allem damit angefangen, dass du halt mehr Storytelling gemacht hast, dass du halt was erzählt hast über den Gegner, über die Rivalität, über die Historie. Und wir haben insgesamt ja einen Riesentrend in Richtung Personalisierung, dass es ja immer mehr darum geht, wer sind die zentralen Protagonisten, wer sind die Spieler. Die Instagram-Accounts von den Spielern gehen ja auch vergleichsweise zu dem, was die Vereine machen, hoch. Und deshalb habe ich eigentlich nur darauf gewartet, dass irgendein Verein jetzt tatsächlich mehr die Spieler als das Team in den Vordergrund steht. Und just in meiner Heimatstadt ist es jetzt passiert. Der HC Erlangen, heißt ja Erlangen, aber ist ja in der Metropolregion Nürnberg mit den Heimspielen zu Hause. Und wir haben das gesehen. Und ja, dann habe ich einfach das jetzt sportartübergreifend gepostet, habe gesagt, ist das denn überhaupt ein Weg, der jetzt nach vorne geht? Das kann ja auch auf Eishockey oder Basketball übertragen werden. Aber wir haben es jetzt das erste Mal in der Präsenz tatsächlich im Handball gefunden.
Das ist interessant und vielleicht sollten wir da auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Du hast gerade gesagt, Metropolregion Nürnberg. Ich bin selbst mal in Nürnberg zu Hause gewesen und ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als der HC Erlangen damals in die Bundesliga aufgestiegen ist. Dann ist man nochmal abgestiegen, aber sofort wieder aufgestiegen und hat sich mittlerweile ja in der Liga sehr etabliert und auch, glaube ich, in der Stadt etabliert. Und das ist ein bisschen so ein Punkt. Der Verein kommt ursprünglich nicht aus Nürnberg. Muss man deswegen als Club vielleicht nochmal umso mehr auf Gesichter setzen und gar nicht darauf, was man für ein Verein ist, so verrückt das klingt?
Naja, er hat halt wie viele andere Handballclubs ja auch in der Stadt eine relativ starke Konkurrenz. Du hast Fußball schon immer gehabt, du hast Eishockey hier mit einer langen Tradition, du hast jetzt auch Basketball, was kommt und dann musst du eben dich differenzieren und sagen, was macht irgendwie den Handballsport aus? Das machen die auch ganz gut. Die haben eben das Thema Feuer, was sie hier auch in den Heimspielen mit inszenieren. Sie kommen quasi immer mit dem Slogan, hier brennt die Hütte. Das ist also so ihr Slogan, mit dem sie auch so ein bisschen die Leute auf ein heißes Handballspiel in der Halle motivieren möchten, dass sie da hingehen. Und interessant ist wirklich dieser Wechsel von Erlangen nach Nürnberg gewesen, weil natürlich die Fangemeinde in Erlangen auch die Rahmenmöglichkeiten, eine große Halle zu besetzen, halt begrenzt waren. Auch das kennen wir ja von vielen anderen Vereinen, die irgendwann sagen, sie machen jetzt den Schritt in die größere Halle, gehen damit rüber und wir haben halt hier mit der Arena Nürnberger Versicherung eine richtig, richtig große Halle, wo auch schon Eishockey beheimatet ist. Und interessanterweise hat ja, ich weiß nicht, wem das als Handballfan aufgefallen ist, der HC Erlangen auch sein Logo geändert. also es ist dieser Kreis, der außen rum geht, und da steht oben nach wie vor HC Erlangen drin, aber unten steht jetzt eben auch Metropolregion Nürnberg mit drinnen, weil sie eben wirklich dieses Bekenntnis zu der Region machen wollen und ja auch immer hervorheben, dass sie hier der Vertreter in Bayern sind, der eben hier das Handballspiel auf höchstem Niveau präsentiert.
Ist mir persönlich nicht wirklich aufgefallen. Und das sagt schon ein bisschen was aus. Heißt das, der Verein muss dahingehend noch mehr tun?
Er muss es ja nicht bei dir machen, wenn du in Dortmund sitzt. Aber wenn jetzt jemand eben sagt, er ist in Nürnberg zu Hause oder eben in Fürth oder bei uns in der Region auch sogar in Herzogenaurach und einfach jetzt überlegt, ich möchte zum Handball gehen, dann ist halt die Frage, wo ist sein Ankerpunkt? Und wenn er halt Erlangen hört, dann sagt er zuerst, oh ja, das ist der Verein aus Erlangen. Wenn er natürlich dann hört, das sind quasi die aus der Metropolregion oder sie nehmen das quasi offensiv in die Kommunikation mit auf, dann wollen sie auch ein Repräsentant von der Region sein. Ich würde nicht so weit gehen, dass sie sagen, es ist wie die Rhein-Neckar-Löwen, die dann auch eine ganze Region gleich in den Namen nach vorne stellen, sondern sie stehen natürlich auf ihren Wurzeln und es war ja auch dieser lange Tradition der beiden Erlanger Handballvereine, die wir hatten und die soll auch nicht abgeschnitten werden. Aber es ist halt trotzdem diese Erweiterung der Zielgruppe und eben wirklich hier in der Region präsent zu sein und alle anzusprechen und es eben aus dieser Stadtverbindung rauszulösen.
Gerade hast du was super Interessantes gesagt. Diese Tradition soll nicht abgeschnitten werden. Das ist ja die CSG Erlangen gewesen und die HG Erlangen und die sind fusioniert zum HC Erlangen. Weil meine nächste Frage wäre gewesen, ist es dann nicht aus marketingtechnischer Sicht sinnvoller, daraus beispielsweise den HC Franken zu machen?
Es ist was, was wir im Jugendbereich bei uns haben. Also wir sehen im Jugendbereich im Handball gerade, dass wir ganz viele Spielgemeinschaften haben, die sich tatsächlich nach den Regionen benennen. Es gibt eben dann nach HG Kernfranken, die benennen sich tatsächlich nach der einzelnen Region. Ich glaube, so weit ist der Verein noch nicht, weil natürlich die Fans vom Kern her, von der Kernzielgruppe und auch zentrale Sponsoren natürlich in Erlangen sitzen. Und die wollen auch, dass dieses Erlangen nicht unbedingt abgeschnitten wird. Es könnte aber natürlich sein, wenn irgendwann eine neue Generation nachkommt oder wenn man eben das Ganze dann noch weiter, dass man vielleicht wirklich tatsächlich irgendwann auf Metropolregion wechselt. Aber ich würde mal sagen, das ist noch in 5 bis 10 Jahren Entfernung weg. Weil man darf natürlich auch diese Identifikation von bestehenden Fans nicht unterschätzen.
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und kommen wir nochmal zurück zu der Sache, mit der wir eingestiegen sind in dieses Gespräch. Dieses Plakat, wo Christoph Steinert drauf zu sehen ist. Steini steht da. Du hast ja auch schon gesagt, dass es wichtig ist, Personen in den Vordergrund zu stellen. Warum?
Also wir wissen, was Fans interessiert. Und jetzt gerade, wir sprechen ja auch über junge Fans jetzt im Speziellen. Und du hast auch in deiner Einleitung richtig gesagt, der Handballsport hat jetzt im Vergleich zum Basketball, wenn wir das mal als Konkurrenten nehmen, ein bisschen das Problem, dass das Zielpublikum älter ist, das bestehende Zielpublikum. Und die Kids, die jetzt gerade eben so 14, 15, 16 sind, wenn die eben sagen, was ist irgendwie so cool für mich, da ist Basketball halt auch ein großes Thema, was die haben. Und jetzt musst du halt überlegen, wie kannst du denen denn zeigen, dass jetzt aber gerade beim Handball die Post abgeht. Und dann nutzt man natürlich das Momentum, was wir haben durch die internationalen Turniere, durch die Präsenz von wirklichen Stars, die von deutschen Stars, natürlich auch aus der Nationalmannschaft, die wir im Basketball ja nicht haben, weil die im Basketball in der NBA spielen, weit weg. Aber hier hast du die Stars zum Anfassen, die Handballer, die kannst du wirklich sehen. Und wenn die eben jetzt ein Juri Knorr oder ein Julian Köster, wenn die eben bei der Handball-Europameisterschaft jetzt auch als Personen immer mehr hervorgehoben werden und das sich natürlich auch in der unheimlichen Präsenz im Social-Media-Bereich darstellt, dann ist es doch auch eine Idee zu sagen, die kommen jetzt in die Stadt und dann hebe ich die natürlich auch mal hervor, weil das haben die Kids vielleicht gesehen. Und dann sagen die, hey Papa, können wir da mal hingehen? Ich möchte den mal gerne sehen. Und vielleicht wird man dadurch eben zum Handball-Fantum oder Zugucken angefixt, wenn man es nicht sowieso schon als aktive Handballer ist. Aber genau darum geht es, dass man eben nicht die bestehende Community wieder in die Halle bringt, sondern eben auch mal neue Personen anspricht.
Glaubst du, ist es dahingehend wichtig, dass Vereine immer einen Spieler oder eine Spielerin haben, die sozusagen Local Hero sind, also jemand, mit dem sie sich ganz besonders identifizieren, wie das vielleicht ein Christoph Steinert in Erlangen ist, der ist ja zwischendurch nochmal 2 Jahre zum SC Magdeburg gegangen, wie das vielleicht mittlerweile, ich komme da nochmal auf dieses Plakat zurück, ein Juri Knorr bei den Rhein-Neckar-Löwen ist, wie das früher dort ein Uwe Gensheimer war und so weiter und so fort. Glaubst du, das ist für die Vereine wichtig, dass sie vielleicht auch bei der Zusammenstellung des Kaders, so verrückt das klingen mag, auf solche Dinge achten sollten?
Absolut. Also das ist ja immer das Spannungsfeld, was wir im Marketing haben. Wir sollten ja eigentlich aus dem sportlichen Bereich rausbleiben, weil der sportliche Bereich rein nach sportlichem Interesse aufgestellt werden sollte. Aber natürlich ist es ja auch inzwischen so, dass da großes Geld mit im Spiel ist. Und wenn man dann auch überlegt, dass man natürlich durch einen lokalen Hero, den man hat, aber zum anderen auch durch eine Person mit der internationalen Strahlkraft, dass man durch diese beiden Komponenten die Anzahl der Zuschauer und die Anzahl der Personen, die sich dafür interessieren, aber auch Sponsoren, erhöhen kann, das liegt ja auf der Hand. Und entsprechend sollte man bei der Kaderplanung schon immer überlegen, auch auf dem Nachwuchsbereich, Leute mit einer lokalen Identifikation mit ins Team zu nehmen. Also ich kann immer nur hier aus der Region, da kriege ich es relativ nah mitsprechen. Wir haben natürlich mit dem Christoph Bissel einen Spieler, der hier aus der eigenen Region kommt, aus der eigenen Jugendnachwuchsarbeit, der jetzt seit vielen Jahren da auf links außen einen super Job macht. Und jetzt wird gerade der Nächste in den Kader integriert. Das sind natürlich Statements, dass du auch zeigst, diese regionale Verbundenheit. Und je länger die dann bleiben, und du hast ja gerade die Namen genannt, die dann eben auch stellvertretend für eine Generation in so einem großen Club auch sind, umso mehr identifizieren sich damit die Fans. Und das führt natürlich auch dazu, dass wiederum der Club mehr verankert ist und natürlich auch noch mehr Attraktivität hat. Weil, sag mal, für Einsteiger ist es immer schwierig, wer ist denn jetzt irgendwie hier, den ich mal sehen möchte. Und wenn es dann eben eine Person gibt, die eben polarisiert, die in der Region da ist, die irgendwie was Besonderes ist, tue ich mir natürlich viel leichter.
Es ist so, dass im Fußball eine Entwicklung stattgefunden hat, die ich persönlich übrigens nicht so gut finde, bin ich ganz ehrlich. Ich bin generell so aufgewachsen, dass ich Fan einer Mannschaft bin, eines Vereins. Ich bin nicht Fan eines Spielers. Natürlich mag ich dann gewisse Spieler, wenn sie tolle Leistungen bringen, insbesondere wenn man Kind ist oder Jugendlicher, dann ist auch ein Spieler natürlich, der bei der Lieblingsmannschaft spielt, der große Superstar. Das ist klar. Aber da hat sich ein bisschen was getan. Und ich glaube, ein gutes Beispiel sind da die Wechsel von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Die spielen jetzt beide in Ligen, die sind sportlich überhaupt nicht relevant. Ihre Trikots werden aber trotzdem unglaublich gut verkauft, weil es viele Leute gibt, viele junge Leute, die Fans dieser Spieler sind. Die waren kein Fan von Real Madrid oder dem FC Barcelona, sondern die waren und sind Fans von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Müssen wir uns im Handball dieser Entwicklung ein klein wenig anpassen?
Also ob man sich anpassen muss, das weiß ich nicht, aber die empirischen Beobachtungen, die wir gemacht haben, die kommen aus dem Fußball, weil wir da natürlich, wenn wir ehrlich sind, eine bessere Datenlage und eine bessere Transparenz haben als jetzt im Handball. Und wir haben eben hier jetzt auf internationaler Ebene eine Studie gemacht und eben gesagt, was interessiert denn jetzt gerade die Generation Z, also die, die nachkommen, und haben das verglichen mit der Generation X. Also mal Generationen persönlich gesprochen, die Vertreter der alten Schule, das bin ich, und der Vertreter der neuen Schule ist mein 16-jähriger Sohn. Und dann ging es eben darum, dass wir mal deutschlandweit repräsentativ befragt haben, inwieweit identifiziert ihr euch denn mit dem Team oder inwieweit identifiziert ihr euch mit Starspielern? Und tatsächlich ist es so, dass sich beide Generationen mit dem Team identifizieren. Es ist nicht so, dass jetzt für die Kinder die Vereine egal sind. Das ist nicht so. Der lokale Heimatverein spielt eine große Rolle. Aber für die spielt zusätzlich dieser Star-Aspekt eine viel, viel größere Rolle als für uns. Weil wir gehen eher zu den Spielen hin, weil wir schon immer da waren, weil wir eine Verbindung zum Verein haben. Aber wenn da jetzt ein neuer Spieler kommt, den die gut finden, dann gehen die auf einmal dann nochmal extra groß hin. Und also du hast jetzt gerade Ronaldo und Messi beschrieben. Das aktuell interessanteste Beispiel, was wir hier verfolgen konnten in Deutschland im Fußball, war Erling Haaland. Als der bei Borussia Dortmund gespielt hat, ist auf einmal da im sozialen Medienbereich wahnsinnig viel passiert, wahnsinnig viele junge Follower, die da waren, auch mal nochmal neue, die sich für den Verein interessiert haben. Aber als der dann weitergegangen ist zu Manchester City, sind viele von denen mitgegangen. Und auf einmal hast du auf dem Pausenhof in Dortmund Manchester City Trikots gesehen, wo du auch sagst, was hat denn das jetzt irgendwie mit dem Team zu tun? Also es ist schon so, dass gerade die jungen Stars wollen, Stars fordern, sich auch persönlich. Das hat auch eben viel mit diesem Social Media Phänomen zu tun, dass man sich viel über Stars identifiziert, Influencern folgt. Und natürlich auch ein toller Handballstar, der eine Personality hat, der auch was ausstrahlt, der für was Bestimmtes steht, ist natürlich auch einer, dem dann gefolgt wird und der natürlich auch interessant ist für den Verein. Ja? Stellen wir uns mal vor, wir würden jetzt einen neuen Stefan Kretschmer irgendwo herbekommen. Das wäre natürlich auch ein Superstar, dem unheimlich viel Popularität auch wieder entgegenkommen würde.
Das finde ich interessant mit der Nummer Erling Haaland, die du gerade angesprochen hast, dass dann Kinder in Dortmund auch ein Man City Trikot tragen. Und gerade in Dortmund ist das natürlich nochmal eine spezielle Nummer mit der Verbundenheit zwischen Stadt und Verein. Das kann ich ja aus eigener Erfahrung sagen. Aber ich kann mich erinnern, als Cristiano Ronaldo damals von Real Madrid zu Juventus nach Italien gewechselt ist. Und da war ein Argument, was dann immer wieder kam, ja, die verkaufen dann so unendlich viele Trikots von Ronaldo. Ist das eine Milchmädchenrechnung? Passt das überhaupt? Ist das ein Argument, was man bringen kann als Verein, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt, keine Ahnung, der THW Kiel und möchte auf jeden Fall Juri Knorr haben, weil ich bin ganz sicher, sein Trikot geht dermaßen oft über den Ladentisch, da können wir Teile des Gehalts mit refinanzieren. Ist das so?
Nein. Danke für die Frage, weil es ist etwas, was wir in der Sportvermarktung immer wieder haben und wo ganz viele Medien immer draufspringen und sagen, ja, jetzt hat er ja 10 Millionen Trikots verkauft, das rechnen wir mal den Verkaufspreis und dann können wir sagen, der Verein hat so und so viel dafür eingenommen. So ist es ja überhaupt nicht. Die Rechnung funktioniert ja ganz anders. Sondern du verkaufst im Fußball jetzt ein Trikot für 100 Euro und wie viel bekommt denn dein Verein davon wirklich? Das sind vielleicht 10 Euro, die da beim Verein wirklich hängen bleiben. Erstmal geht die Umsatzsteuer weg. Dann hast du den Hersteller, der was daran verdient. Dann hast du den Händler, der was daran verdient. Dann hast du natürlich auch die Fabrik. Du hast die Materialkosten, die da immer mit draufschlagen. Also da gibt es wunderbare Beispiele, wie sowas durchgerechnet werden kann. Und diese Refinanzierung über Trikotverkäufe, das funktioniert im Fußball nicht und das würde im Handball auch nicht funktionieren. Und da müssen wir natürlich auch ehrlich sein und sagen, wie viel machen denn Merchandising-Einnahmen im Moment bei einem Handballclub aus? Ich würde mal sagen, da liegen wir vielleicht bei maximal 5% vom Etat, die ein Verein wirklich über Merch irgendwie mit reinbekommen kann. Und dann hast du natürlich jetzt auch nicht die Anzahl von Verkäufen, die wirklich jetzt mit dem Spielerflock auch noch einzeln über den Tisch gehen, sondern tatsächlich ist es so, dass über 50% der Trikots natürlich nach wie vor Blanko-Trikots sind, wo man sich vielleicht dann mal seinen Spitznamen selber noch drauf macht. Aber dieses wirklich Spielertrikots vorbeflockt kaufen ist nicht der große Umsatztreiber im Handball.
Siehst du eine Chance, dass es ein Umsatztreiber wird, kein großer, aber dass man in die Richtung vielleicht als Verein aktiv noch mehr tun kann? Und 5% sagst du, Umsatz, Merchandise, finde ich wenig. Aus meiner Sicht ist da deutlich Luft nach oben. Wie kriegen wir das auf 10%? Wie kriegen wir das auf 15%? Muss mehr angeboten werden?
Also wir haben ja relativ viele Erkenntnisse darüber, wie so ein Merchandising-Sortiment zusammengestellt werden muss. Das ist ja auch was wir im Fußball gerade eindrucksvoll sehen. Du hast ein Heimtrikot, du hast ein Auswärtstrikot. Ja, also auch hier, dass es mal von der Nationalmannschaft aktiv angegangen wird. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob einem Lila gefällt oder nicht. Aber was man ja sehen kann, ist, der DFB hat verstanden, ich muss ein Auswärtstrikot anders machen. Und ich kann ja das Auswärtstrikot, das zweite Trikot, was ich nutze, kann ich ja als Fashion Statement sehen. Das kann so gestaltet werden, dass es einfach zu einer Jeans passt. Das ist ja auch, das hat Borussia Dortmund angesprochen, die machen das ja auch schon sensationell, dass sie ihre zweiten Trikots ja immer mal wie, oder auch Sondertrikots bei denen so in Schwarz, so in Stahl, Grau, irgendwas auflegen, wo man sagt, das passt gut zu einer Jeans, das kann ich auch mal draußen tragen, ohne dass ich jetzt dieses Knallgelb immer mal in den Vordergrund stelle. Und auch das ist was, wo man überlegen kann, okay, habe ich ein erstes Trikot, habe ich ein Fan-Trikot, kann ich die Fans auch in die Gestaltung von so einem Trikot mit einbeziehen? Auch das machen viele Fußballvereine ja inzwischen, dass sie eben sagen, das zweite Trikot oder bei Dortmund sogar mal das erste Trikot kann auch von Fans gestaltet werden, dass da mal ein Designvorschlag kommt, dass man Designwettbewerb macht, schafft höhere Identifikation. Und was ich ja auch immer interessant finde, ist, wenn ich jetzt so vergleiche, Handballhallen, Eishockeyhallen zum Beispiel, dann hast du ja beim Eishockey unheimlich viele Rituale, wo die Fans immer den Schal hochhalten, mit dem Schal bestimmte Bewegungen auch mitmachen. Auch da eins ist so, dass du ja sagen kannst, wie viele Leute tragen denn bei einem Handballspiel tatsächlich einen Schal und warum? Na, es ist nicht kalt wie beim Eishockey, es ist nicht kalt wie beim Fußball draußen, sondern du bist einfach in der warmen Halle. Trotzdem könntest du ja einen Schal oder ein Tuch oder irgendwas machen, was du auch in diesen Jubel oder in diese Inszenierung mal mit reinnimmst und auch als Fan, als Verein was entwickelst, das stärkt die Identifikation und gleichzeitig kauft sich jeder so ein Ding und du hast natürlich dann auch wieder über dieses Erlebnis natürlich dann auch nochmal zusätzliche Umsätze. Aber auch hier nochmal, das wird sicherlich nicht den großen Wurf machen, es kann halt die Umsätze im Merch ein bisschen steigern, aber gleichzeitig hast du halt auch eine viel höhere Sichtbarkeit und nochmal ein besseres Hallenerlebnis.
Da kann ich dir nur komplett zustimmen. Du bist natürlich auch der Experte von uns beiden. Deswegen machst du das auch beruflich. Aber ich finde es unfassbar interessant, was du jetzt gerade auch gesagt hast. Beispielsweise das mit einzubinden und diesen Vergleich auch zu ziehen, dass es natürlich beim Eishockey in der Halle, obwohl es in der Halle ist, kälter ist als beim Handball und draußen beim Fußball sowieso, insbesondere in den Wintermonaten. Aber ich finde, dass die Vereine dort noch mehr aktiv tun könnten. Ich glaube, da ist noch sehr viel Potenzial. Die Vereine machen zu wenig. Ich würde mir ja deutlich mehr Angebote auch wünschen. Ich bin auch schon bei einigen Spielen in der DEL gewesen und ich weiß, wenn man da in eine Halle kommt, da kann man zum Beispiel dann von den NHL-Teams noch Cappies kaufen oder sogar Trikots oder Schals. Das ist natürlich was anderes im Handball, gar keine Frage. Aber ich finde, es gibt generell auch zu wenige Angebote oder man kann sie auch nicht einfach genug wahrnehmen. Stimmst du mir dazu oder siehst du das anders?
Nee, das sehe ich ganz genauso. Und du musst halt auch immer überlegen, wie kannst du sowas während der Saison immer mal wieder akzentuieren und nach vorne heben. Du hast ja zum Beispiel auch die Möglichkeit über so Spieltagsevents, dass du sagst, du hast eine Black Night, du hast eine Red Night. Das kommt ja auch aus anderen Sportarten. Das haben die Vereine ja nicht erfunden, sondern du machst Sonderspieltage. Und zu den Sonderspieltagen kannst du natürlich auch wieder dann spezielle Produkte verkaufen, die du dafür produzierst. Und über die Zeit lernst du ja auch, wie gut sowas angenommen wird. Ne? Weil das große Risiko, was die Vereine natürlich immer sehen, ist, die produzieren dann meinetwegen 3.000 schwarze Cappies oder 3.000 rote Cappies und bleiben auf 2.500 sitzen. Das ist natürlich ein Riesenrisiko. Aber wenn du sowas mal vorsichtig anfängst oder natürlich auch, wenn die Clubs sich mal austauschen würden, hey, ihr habt den Spieltag gemacht, was habt ihr dann da verkauft, was geht denn da, wie kann man das nach vorne machen? Da gibt es ja auch die Möglichkeit, eben so einen Arbeitskreis mal zu gründen innerhalb der Liga, sich über so Spieltagsinszenierungen oder sowas Gedanken zu machen. Und diese Themen einfach nochmal ein bisschen, ja, neuer denken, vielleicht eben auch mal, wie du sagst, mal zum Eishockey gehen, die da gute Sachen machen. Auch beim Basketball sind manchmal ganz neue Ideen dabei. Also auch das zweite Thema, da sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen, aber dieses Thema auch Sponsoring-Aktivierung. Ne? Wie stellst du denn bei so einem Spieltag deine Sponsoren in den Vordergrund? Wie, ohne dass es jetzt plump wirkt und die Leute irgendwie nervt, aber dass es halt trotzdem so ist, dass der Sponsor was davon hat. Ne? Also wo verschiedene Vereine jetzt auch so mit McDonald's zum Beispiel kooperieren und sagen, wenn in der bestimmten Spielminute ein Tor geworfen hat, dann kriegen halt alle, die bei dem Spiel dabei waren und ihre Eintrittskarte haben, bei McDonald's einmal frei Pommes. Man hat wieder eine spezielle Akzentuierung eines Moments, also dieser Minute, wo was passiert. Und der Sponsor merkt auf einmal, hey, die Leute, die da in der Halle waren, die kommen ja tatsächlich zu mir, zu McDonald's, um die Pommes abzuholen. Und wahrscheinlich holen sie dann noch einen Burger oder sogar ein Menü mit dazu, sodass ja der Sponsor genau das was erreicht, was er will, dass man eben sieht, mein Sponsoring bringt auch was. Also der Verein bringt mir eben auch mal neue Kunden mit ins Haus. Und da ist aus meiner Sicht noch kreative Luft nach oben. Aber nicht nur beim Handball, sondern da können die anderen auch alle noch was lernen. Und du hast ja vorhin schon gesagt, amerikanischer Sport ist da ganz weit vorne.
Wir hatten hier zuletzt im Podcast das Thema Eventisierung des Handballs, dass da vielleicht ein bisschen zu viel in diese Richtung getan wird. Du hast gerade eben auch ein Wort in den Mund genommen, was dazu sehr gut passt. Es darf nicht so plump sein. Wie finden wir denn den richtigen Mittelweg, also Sponsoren cleverer einzubinden, mehr Event zu machen, aber es auch nicht zu übertreiben, denn du wirst es aus eigener Erfahrung wissen, der Handball ist vielleicht ein bisschen konservativer als der Basketball, als Eishockey.
Ja, also das ist natürlich so, dass er konservativer ist, aber er darf halt nicht langweiliger sein. Eventisierung kann man natürlich kritisieren, wenn es jetzt zu aufgesetzt ist. Aber ich glaube, da haben die Vereine auch ein relativ gutes Gespür dafür, ob sie jetzt sagen, passen jetzt Cheerleader zum Beispiel zum Handball. Passt es dazu, weil es eben in dem Verein, den ich zu Hause habe, eine Cheerleader-Abteilung gibt und diese Cheerleader eh schon im Verein mit drin verbunden sind, dann kann ich sie einsetzen. Wenn ich sie von außen zukaufe, dann sieht es natürlich aus wie so eine MeToo-plumpe Nachmache, die ich vom Basketball hier imitiere. Also ich muss erstmal vorsichtig sein, passt es zu mir? Habe ich irgendeine Verbindung? Aber wenn ich dann sowas habe, es haben ja auch verschiedene Clubs mit so Percussion-Bands oder sowas Verbindungen, warum soll ich nicht alle diese Elemente, die ich habe, mit einbinden? Oder auch das Thema Fanhymne zum Beispiel. Also es war ja auch was hier in Erlangen, es gab lange keine Hymne in dem Sinne. Dann hat man sich auch überlegt, wie kann man das jetzt machen? Und dann sind sie hier auch auf die Idee gekommen, da gibt es halt einen Mallorca da, den Peter Wackel, den man ja auch vielleicht so von dem einen oder anderen Ballermann-Hit kennt. der kommt aus Erlangen und er ist mit dem Verein früher tatsächlich auch groß geworden und hat man mit dem zusammen eben gesagt, hey, du kennst doch den HC, für was steht denn der aus deiner Sicht, und hat gemeinsam die Hymne entwickelt. So, und die kommt bei den Fans gut an, weil die wissen, wer hat die denn gemacht, was für eine Verbindung hat er da zu dem Verein auch, und dann funktioniert sowas. Wohingegen ich halt glaube, wenn jetzt irgendein Verein sagt, lass uns mal eine Hymne machen und dann beauftragt man irgendeinen DJ oder irgendjemanden, der das gemacht hat, dann ist das Ding halt schnell wieder vom Tisch, weil es keine Akzeptanz findet. Also du kannst natürlich auch immer sowas entwickeln in Zusammenarbeit mit deinem Umfeld, was es dort gibt. Dann hat sie Glaubwürdigkeit, aber dann auch nicht irgendwie sagen, ja, wir bleiben einfach bei dem, was wir haben, weil wir sind Handball, wir sind traditionell. Dann wirst du nämlich irgendwann mit deiner bestehenden Fangruppe sterben.
Das ist das Problem. Und deswegen, ich will nicht sagen, mache ich mir Sorgen um den Handball, aber man tut ja relativ viel in dieser Sportart, um die Leute bei der Stange zu halten. Das ist mal das Erste, weil das darf man nicht vergessen. Man muss sich auch um die Leute kümmern, die bereits Fans dieser Sportart oder der einzelnen Vereine sind. Und man muss sich vor allem um die junge Zielgruppe kümmern, damit man eben nicht in ein paar Jahren das Problem hat, dass die Fans einem sozusagen wegsterben. Hast du noch so 2, 3 Punkte, wo du sagst, das wäre wichtig für den Handball? Das sollten die Vereine sich überlegen, vielleicht in die Richtung ein bisschen was zu tun, Merchandise, Spieltagsgestaltung und so weiter. Was würdest du den Vereinen oder der Sportart noch so mit auf den Weg geben wollen?
Also zunächst erstmal muss ich ja feststellen, dass es ja ganz viele neue Entwicklungen gibt, die positiv zu sehen sind. Und auch, was ich natürlich gut finde, ist, wenn jetzt mehr Geld mal in den Handball reinkommt, wie zum Beispiel jetzt durch den Daim-Medienvertrag, der ja dazu führt, dass es dort mehr Geld gibt, dass man eben nicht nur das Geld jetzt an die Spieler durchreicht, sondern dass man auch mal überlegt, kann ich denn vielleicht eine neue Stelle schaffen? Kann ich denn jemanden bei mir im Verein entwickeln, der jetzt das Sponsoring nach vorne bringt? Kann ich denn jemanden installieren, der das Ticketing auch zentral mal anders managt? Kann ich jemanden haben, der sich um die Spieltagsorganisation tatsächlich mit einer Vollzeitstelle auch mal kümmert? Also das ist mein einer Appell, dass man eben nicht immer nur in Beine investiert, sondern auch mal in Steine. Klar, man wird jetzt keine eigenen Hallen bauen können. Dazu sind wir nicht in den Dimensionen, wie wir im Fußball sind. Aber trotzdem, ich muss halt auch mir überlegen, wenn ich eventisieren will und wenn ich Merchandising entwickeln will, wer soll das denn eigentlich machen? Ja, das sind keine Jobs, die man irgendwie jemanden, der ein Spieler war und jetzt sagt, ach, jetzt mache ich noch irgendwas, aber der jetzt keinen betriebswirtschaftlichen oder marketingtechnischen Hintergrund, das können die Leute nicht, sondern man muss halt auch eine Affinität dazu haben. Manchmal findet man unter den Spielern auch jemanden, der da ein natürliches Talent hat, um Gottes Willen, dann soll der das auch machen, weil es natürlich, wenn der gleichzeitig noch das Handballgehen drinnen hat, funktioniert es natürlich noch viel, viel besser. Also das ist das eine, diese Gelder, die dann vielleicht auch von außen kommen, auch mal zu reinvestieren in Infrastruktur, die man hat. Und zum Zweiten immer mal auch nach rechts und links gucken. Jetzt wie zum Beispiel dieses Thema Personalisierung kommt jetzt aus dem Fußball, was wir haben. Kann ich das dann auch aufs Handball übernehmen? Vielleicht gibt es andere Entwicklungen im Merchandising, die dann aus dem Eishockey kommen. Also hier einfach auch mal nach links und rechts die Augen offen halten und nicht vergessen, dass wir einfach über dieses Thema Nationalmannschaft und Spieler der Nationalmannschaft, die auch in unserer Liga spielen, einen riesen Vorteil haben gegenüber Basketball, gegenüber Eishockey. Und wenn man ehrlich ist, sind das die beiden Sportarten, gegenüber denen man sich profilieren muss. Der Fußball ist aus meiner Sicht da außen vor. Aber eben das noch stärker mal auszuspielen und eben zu sagen, du hast hier eben die Möglichkeit, diese Stars, die wir in Deutschland haben, hier immer wieder live zu erleben. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Thema, wie du auf mich auch aufmerksam geworden bist, dass man eben tatsächlich vielleicht sagt, wir haben jetzt die Stars, die kommen, die muss ich ja nicht alleine hervorheben. Aber ich kann ja sagen, dass jetzt ein Julian Köster gemeinsam mit Gummersbach bei uns zu Gast ist oder ein Juri Knorr und Janik Kohlbacher mit den Löwen bei uns zu Gast ist, sodass man immer wieder sagt, oh, das sind doch die Stars, die kenne ich doch aus dem Fernsehen, die sind jetzt bei uns, okay, da ist was los in der Stadt, da gehe ich hin, auch wenn ich nicht wirklich der Handball-Insider bin.
Kurz zusammengefasst, mehr Gesichter und die müssen wir selber kreieren.
Ja, könnte man als sehr gutes Fazit so sehen, zumal wir ja aus dem Nachwuchsbereich unheimlich interessante Spieler und Typen haben, die da auch nachkommen. Es ist ja wirklich eine goldene Generation, die sich da für die nächsten Jahre abzuzeichnen scheint.
Das hoffen wir natürlich. Florian, herzlichen Dank. Ich fand, das war ein fantastischer Einblick in ein Themengebiet, was für unsere Sportart, ich sage jetzt ganz bewusst unsere Sportart, unfassbar wichtig ist. Da ist noch Luft nach oben und ich hoffe, dass die Luft irgendwann im positiven Sinne ein bisschen dünner wird, weil die Vereine eine gute Arbeit leisten. Vielen Dank an dich, dass du mit dabei gewesen bist. Grüße sozusagen in die alte Heimat und wir sind am Ende der heutigen Ausgabe angelangt. Nochmal der Hinweis auf unsere sozialen Kanäle, Facebook, Twitter, YouTube, vor allem aber Instagram, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, da gibt es nämlich regelmäßig ein bisschen mehr als auf den anderen Kanälen. Und ein bisschen mehr gibt es auch wieder in der kommenden Woche, nämlich eine neue Sendung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der heutigen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.